Ja.
Köstlich.
Ach, könnten Sie mir noch etwas von diesem vorzüglichen Tee reichen?
Oder von dem Punsch?
Nein, nein, danke. Tee, das reicht.
Der wird auch immer im Ostflügel gereicht, ist im Abgang immer mit einem Hauch Banane.
Ah.
Schon herrlich, oder? Comics lesen am Weihnachtsabend, keiner stört ein.
Ach, Zapperlott.
Was ist?
Der Bernd. Der Bernd hatte ja noch eine Aufnahme für die Weihnachtstage in Auftrag gegeben.
Ach du meine Güte. Aber ja, ich erinnere mich, der Henning auch.
Was sollen wir denn da jetzt fabrizieren? Weihnachten und Batman.
Uns hört doch sowieso niemand zu.
Ja, völlig ihrer Meinung. Und doch. Weihnachten und Batman. Batman und Weihnachten.
Ah, da hatte ich doch vorhin etwas gesehen. Ach Gott, jetzt ist mir der Pfeifenreiniger runtergefallen. Aber schauen Sie hier. Batman Santa Claus. Da gibt's ja zwei Bände schon.
Ach, gepriesen seien Sie.
Damit haben wir auch etwas für den Pöbel.
Wunderbar. Weihnachten und Batman. So ein Unsinn.
Lassen Sie es uns schnell hinter uns bringen.
Ja, sehr wohl. Lassen Sie uns unverzüglich zur Sache schreiten, ehe das gemeine Volk noch den Aufstand probt.
Ja, und dass man sich obendrein genötigt sieht, sich auf das sprachliche Niveau jener Leute herabzubegeben. Eine Zumutung.
Ja, diese Leute. Anstrengend. Sehr anstrengend.
Und am Ende hört uns ja sowieso niemand zu.
Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe unserer Rubrik The Bat, The Books and The Ugly zur, ja, hoffentlich für euch schönen oder besinnlichen Weihnachtszeit. Wir, das bin wie immer ich, denn der Esel nennt sich immer zuerst, auch zu Weihnachten, und der Pierre. Hallo Pierre.
Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend oder guten Morgen.
Und fröhliche Weihnachten natürlich.
Ja, ich hoffe doch. Also jo. Für jeden, der das so mag, wie andere, immer gerne.
Dann lass uns doch gleich mal weihnachtlich einsteigen oder wie auch immer. Was bist denn du eigentlich so für ein Weihnachtstyp, Pierre? Wenn man so, wenn es sowas gibt wie Weihnachtstypen.
Ich denke, da gibt es schon Differenzierungsmöglichkeiten. Ne? Es gibt ja die ganz überschwänglichen, die sich jedes Jahr schon im Mai drauf freuen. Jetzt geht es langsam los. Zu denen würde ich mich nicht zählen. Mir wird auch manchmal nachgesagt, dass ich so einen leichten Cringe-Charakter habe. Also nicht Cringe, sondern der Grinch. Ne? Dieses.
Nee, das andere wird ja auch nachgesagt.
Ja, Grüße gehen raus an Rico. Ich hoffe, du hast auch eine ganz tolle Weihnacht. Ich bin da irgendwie so ein bisschen von abgekommen, weil ich irgendwie so gemerkt habe, dass für mich symbolisiert das dann, oder ich habe so das innere Gefühl, dass das alles irgendwie stressbehaftet. Also weit weg von der Medienkritik und auch der Konsumkritik, da gehe ich mal ganz von weit weg. Sondern ich meine wirklich, dass auch so Familien oder Freundesteile einfach immer das perfekte Dinner präsentieren wollen, alles schon vorher vorbereiten, innerlich müssen anscheinend. Und mir fehlt da so ein bisschen die Gemeinschaftlichkeit, da wirklich, was weiß ich, den den guten Kartoffelsalat auch mal gemeinsam zu machen. Ne? Das ist so ein bisschen abhanden gekommen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wofür ich es aber immer ganz großartig finde, und ich arbeite ja an der Schule für Kinder. Also Weihnachten ist für Kinder gemacht und da können sich einige Erwachsene auch noch ein bisschen was abgucken. Da bin ich tatsächlich noch begeisterungsfähig. Aber alles, was mit mir persönlich zu tun hat, da bin ich fast ein bisschen raus aus dem Business. Wie sieht's bei dir aus?
Ganz anders. Also ich roll auch die Augen nach oben, wenn im September das Weihnachtszeug dasteht oder im August. Das gehört da irgendwie nicht hin und so. Aber ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Weihnachten. Das liegt daran, dass wir eine relativ kleine Familie sind. Auch so ne, vom angeheirateten Teil. Die Familie ist recht klein. Und das ist tatsächlich bei uns eigentlich immer recht schön. Und ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich ja auch Erzgebirgler in der Verwandtschaft habe. Das heißt also, das ist stark traditionell irgendwie vorgeformt und bei uns war Weihnachten nie irgendwas, wo es da jetzt zu großen Eklats oder dergleichen gekommen ist oder wo man hin ist und gedacht hat, oh, um Himmels Willen, ne? Deswegen, und dann sind auch so Sachen übergegangen, wer macht das Weihnachtsessen? Das war es meine Oma, dann war es mein Vater und dann jetzt mache ich das.
Oho.
Größtenteils. Ja.
Aber holst du dir auch mal so Schnibbelhilfen, damit man einfach mal ins Gespräch kommt, dann wirklich was
Das ist nicht so einfach, weil das ist, wie gesagt, das ist dieser Teil vom Erzgebirge, die wir machen so reiche Leute essen. Das heißt, es gibt quasi, das haben wir so ein bisschen wegrationalisiert, einfach weil man muss sich ja nicht die ganze Zeit Fett fressen tatsächlich, aber früher war das so, da gab es Linsen mittags und abends gab es Gans. Ja, also dieses Kartoffel, das ist so deine Richtung, das ist so in die ostsächsische Richtung nicht so. Westsächsisch ist es ja dann quasi, da ist es nicht so. Das mit dem Kartoffelsalat, das habe ich nie verstanden, wie man das zu Weihnachten machen kann. Das ist für mich völlig unfestlich tatsächlich. Also ja, und bei uns gibt es am 24. eigentlich Gans. Ich habe die letzten Jahre das immer mal so gemacht, dass ich gesagt habe, wir machen das mal ein bisschen internationaler. Wir gucken mal, was gibt es denn woanders und so. Und dieses Jahr ist aber tatsächlich wieder normal. Und was ich mir da aber zum Beispiel hole, ist, da macht mein Vater zum Beispiel die Klöße oder genau mit meiner Frau bereite ich das vor und so. Und das ist eher so die Sache. Und das ist eigentlich mittlerweile wenig stressig. Aber wenn du dich halt ums Essen kümmerst, stehst du dann halt trotzdem ein Teil in der Küche und es sind halt nicht alle dabei. Aber das haben wir mittlerweile so gemacht, dass wir tatsächlich dann trotzdem noch viel Zeit miteinander verbringen können und halt, da der Kleine eben mit dabei ist, macht es halt auch nochmal besonders große Freude.
Aber da möchte ich nochmal kurz eine Lanze brechen, nicht nur für den Kartoffelsalat, sondern auch für andere weihnachtliche Gerichte.
Ja.
Gerade im letzten Jahr, da haben wir einen sehr netten Nachbarn ganz oben, der heißt auch Pierre. Und wir nennen ihn immer Pierres, weil er doch kubanische Wurzeln hat und da halt ein bisschen anderes Verständnis von weihnachtlichen Essen ist. Und der hat für sich selbst Probe gekocht, weil er zum ersten Mal ausgezogen ist und seiner Familie dann zum Heiligabend was Schönes kredenzen wollte. Da hat er für sich alleine oben an seiner Küche gekocht und hat uns dann Probe kosten lassen. Und es war auch anders, es war so geschmorte Ente, dann nochmal angebraten mit viel Reis, viel zu viel Knoblauch, aber habe ich jetzt kein Problem damit, mit Rosenkohlen und allem drum und dran. War auch was Schönes. Also ich bin da nicht so versteift auf den Kartoffelsalat, ne? Der schöne Kannensalat.
Nee, wie gesagt, also das ist auch, wir haben das die letzten Jahre tatsächlich auch ganz anders gemacht und so. Und was tatsächlich auch witzig ist, ist, dass wir quasi die Weihnachtsmänner tauschen. Also ich bin für Kinder im Haus quasi Weihnachtsmann und wir kriegen dann von jemand anderen einen Weihnachtsmann, den hier niemand kennt. Das ist fantastisch.
Als hättest du eine Maske auf und würdest über die Dächer springen, hä?
Das ist, mein Nachbar sagt, du machst dann auch die Batman-Stimme, ne? Also,
wo sind die Geschenke?
Genau. Wo sind die Geschenke? Nee, natürlich.
Da war der gut, sehr gut. Ich sehe
das. Aber. Ja, das hältst du ja nicht die ganze Zeit durch. Muss ja auch ein bisschen freundlich sein, ne? Und ob der Weihnachtsmann freundlich ist, das haben wir uns mal angeguckt. In dieser eigentlich sollte es, deswegen machen wir auch so ein langes Einspiel heute, weil es eigentlich, denke ich, eine recht übersichtliche Ausgabe wird, denn wir haben uns mal angeguckt, was macht denn eigentlich der Weihnachtsmann bei DC? Und nicht einfach, da haben wir uns jetzt nicht einfach wahllos so ein paar alte Ausgaben genommen, sondern DC hat uns ja in den letzten beiden Jahren den Senta quasi nach Gotham geholt, zumindest ganz kurz, und hat ihn tatsächlich, da können wir ja vielleicht später auch nochmal drüber reden, in die DC-Kontinuität geholt. Also diese Figur, über die wir jetzt reden, Santa Claus, Weihnachtsmann, der findet jetzt so, wie er hier in diesen beiden Bänden, die da heißen Batman Santa Claus, Stille Nacht, blutige Nacht und O du Schreckliche. Das sind die beiden Sammelbände von Panini. Vielen Dank übrigens für die Rezensionsexemplare.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und das werden wir jetzt besprechen, diese beiden Sachen. Lohnt es sich? Was halten wir davon? Wie haben wir es gefunden? Genau. Und was macht der Weihnachtsmann eigentlich im DC-Universum?
Und was könnte daran vielleicht besinnlich sein?
Das ist eine sehr gute Frage.
Auf jeden Fall nicht. Obwohl, doch, das
ist doch. Oh, das stimmt ja gar nicht.
An deinem Band gibt es was. Also, wir haben das natürlich so aufgeteilt, dass ich mich dem ersten Band, also der ersten Begegnung mit Santa Claus gewidmet habe, die stille Nacht, die blutige Nacht. Und dann machst du mit dem Folgeband sozusagen weiter von dem gleichen Autor. Ich habe den zweiten Band nicht gelesen.
Ich dafür aber den ersten.
Ja, gut.
Ja, selber was soll ich den zweiten lesen, wenn ich nicht den ersten gelesen habe? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ich denke, die kann man schon ganz gut getrennt voneinander, glaube ich, auch genießen.
Nein.
Oh, okay. Wie viele Schnitte dürfen wir eigentlich machen? Marian, ja.
Nö, mache ich nicht. Da wird nicht geschnitten. Das ist Weihnachten.
Bevor ich mich oder dich langweile mit irgendwelchen Wiederholungen, steigen wir doch direkt ein mit Batman und Santa Claus. Stille Nacht, blutige Nacht von Jeff Parker. Bevor wir das aber machen, ist ja ganz groß auf dem Cover, ist eine dämonische Gestalt, der Krampus. Und für alle die, die nicht wissen, was der Krampus ist, das ist, sage ich mal, eine dämonische Schreckensgestalt, meist mit Hörnern irgendwie versehen, erinnert an so einen albtraumhaften Riesenziegenbock mit einem Mantel, großen Klauen. Und der tritt eigentlich immer im Duo auf, im dynamischen Duo mit Santa Claus. Denn der Santa oder der Nikolaus, ich nenne ihn ab jetzt lieber Nikolaus, ist ja ein deutschsprachiger Cast. Der Nikolaus vergibt immer die schönen Gaben für die netten und lieben Kinder und Menschen. Und die, die nicht artig waren, die werden vom Krampus bestraft. Aber insofern, dass sie erschreckt werden, dass sie sich doch einer Besserung zuführen mögen. Ne? Also er macht es nichts Schlimmes. Naja, obwohl ich glaube, so Kindesalter, so einen Krampus vor sich zu haben, weiß ich nicht, wie traumatisierend das ist.
Die erschrecken schon die Kinder. Gibt es auch so Krampusläufe und sowas, habe ich dann nachgelesen. Also immer noch im süddeutschen Tiroler Raum und dergleichen. Da passieren auch immer Unfälle. Also das ist auch wieder so ein Ding, wo man sagt, warum muss das noch sein? Aber gut.
Ich bin tief abgestiegen in diese Krampus-Thematik.
Ja.
Noch vor dem Comic habe ich, also meine erste Berührung war mit dieser fantastischen Serie Der Pass. Weißt du, das was sagt?
Ja, das habe ich immer noch, das ist immer noch auf der Watchliste.
Staffel 1 war grandios und da hat eine Person als Krampus verkleidet gemordet. Man kann sich natürlich denken, dass da eine gewisse Parallele herzustellen ist zwischen Bestrafen von Unartigen. Ne? Das war so die Motivation des Mörders, wie auch immer. Und bei meinen Recherchen bin ich dann noch tiefer abgetaucht und habe dann mitgekriegt, dass die katholische Kirche sogar mehrmals über Jahrhunderte hinweg versucht hat oder die Anstrengung unternommen hat, die Darstellung des Krampus zu verbieten, weil die ja zu heidnisch wäre und zu dämonisch. Ne?
Ja.
Kann man irgendwo nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass da nicht genügend andere schlimme Sachen dargestellt werden würden. Und du hast völlig recht, dass die Legende oder der Mythos des Krampus aus Österreich, Altbayern und Südtirol kommt oder da verwurzelt ist. Und das, was du gerade eben schon gesagt hattest, diesen Krampuslauf, den es ja immer noch gibt. Also kann man sich auf YouTube gerne mal ein paar Videos angucken. Da laufen halt kostümierte Menschen mit selbstgeschnitzten Holzmasken, aufwendigen Hörnern, die dann irgendwie auf Rücken und Köpfen mit Fellen, Ketten und Kuhglocken dann irgendwie noch montiert sind, laufen die halt durch die Straßen und ja, im Grunde ist es, ja, die machen halt ein bisschen Krach, um in Anführungszeichen die bösen Geister zu vertreiben. Mittlerweile dürfen da auch Frauen mitmachen. Also wer es hier an den ganz großen, naja, ganz groß würde ich es nicht sagen, aber die Festlichkeit, sage ich mal so, die in die Kritik geraten ist, von Borkum, das Glasurmfest. So soll es nicht sein, aber
Aber es
dennoch
erinnert
wird
daran.
aber stark.
Mich hat es
Also
auch
so.
daran erinnert, tatsächlich, als ich mir das angeguckt habe. Genau.
Also die Ruten, ne,
Ja.
diese kleinen Zweige, die werden hauptsächlich dann auf die Waden gehauen oder auf den Po. Da sollte ja nicht so Schlimmes passieren. Aber wie du ja auch schon gesagt hattest, kommt es ja immer wieder zu Verletzungen. Jetzt bin ich aber noch tiefer abgetaucht und habe mitgekriegt, dass wohl die Verletzungen bei den Kostümierten zugenommen haben, weil
Ja.
sich anscheinend das Publikum, die haben da schon Bock drauf, aber die denken halt auch, ja, das können wir ja auch zurückschlagen und
Die lassen
versuchen
sich
den
nichts mehr gefallen, ja.
Kostümierten, na, wir lachen kurz, aber es ist eigentlich schon böse. Die geben sich dort Mühe, diese Kostüme zu machen und dann werden die Hörner abgerissen und als Trophäe dann irgendwie weitergereicht. Da ist es auch schon zu Ohnmachtsfällen gekommen, weil die unter den Masken so schlecht Luft kriegen. Völlig irre. Aber wer bin ich, darüber zu urteilen? Tolles Fest. Wer das mag, wer das ab kann, ganz großartig.
Vielleicht sollten wir ja auch mal kurz sagen, warum wir das erklären. Für diejenigen, die den Krampus natürlich schon immer ihr ganzes Leben lang kennen, das, was ja wie gesagt auch so in dem Raum ist von, das geht ja auch noch so ein Stück Südosteuropa, ist das ja tatsächlich, also das geht ja auch noch über Deutschland, Österreich, Italien hinaus, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wann bist denn du das allererste Mal in deinem Leben mit dem Krampus in Berührung gekommen? Wir leben jetzt hier sowieso sehr im heidnischen Osten, aber ich glaube, das ist im Norden auch wenig bekannt tatsächlich, vor allem, dass sich das ja auch so ein bisschen mit Knecht Ruprecht gemischt hat.
Genau, also
Genau.
so kenne
Also
ich
auch
das
das,
auch.
also ich hatte, ja, wir hatten Figuren zum Beispiel als Kinder auch vom Christkind, dass das Christkind tatsächlich irgendwo draußen rumläuft. Dass also das Christkind mit dem Weihnachtsmann zusammen irgendwo draußen rumläuft und Geschenke verteilt, das kenne ich von hier nicht. Also das, ne? Und der Krampus ist ja ähnlich.
Du hast recht, mit dem Krampus überhaupt nicht in Berührung gekommen, aber dieser Knecht Ruprecht, der natürlich dann immer diese Rute dabei hat, ne? Wenn du dein Gedicht nicht richtig oft gesagt hast, dann
Genau.
geht's ja aber los. Aber wie ich gerade schon gesagt hatte, das erste Mal mit Krampus durch die erste Staffel Der Pass, sehr zu empfehlen, grandiose
Sache auch, ja.
Krimiserie. Aber ansonsten, ja, hast du recht. Also gerade im ostdeutschen Raum, keine Ahnung. Noch nie
Nee,
gehört
genau.
gehabt. Umso interessanter war es, da mal ein bisschen abzusteigen.
Das ist spannend, wenn man sowas von außen betrachtet, das als Erwachsener das erste Mal sieht und das irgendwie nicht zum eigenen Erleben gehört, obwohl ja nur Bayern noch nicht sehr weit weg ist von uns, ne? Und das ist trotzdem so was völlig, völlig anderes tatsächlich. Ist jetzt natürlich die Frage, ist denn der Krampus hier auch so eine erschreckende Figur? In Batman, Santa Claus, Stille Nacht, blutige Nacht.
Ja, da kommen wir jetzt endlich mal zur Comic-Weihnachtsgeschichte, die, sage ich mal, ganz klassisch anfängt, so wie es auch das Cover verspricht. Es ist natürlich Winter, es liegt Schnee und in Gotham gibt es natürlich auch mal wieder Stunk. Dieses Mal in Form von nackigen, blutsaugenden Fledermauswesen. Wer kennt's nicht? Das Besondere bei denen ist dann allerdings, dass sie nur einen großen Zahn haben. Das sieht sehr ulkig aus. Obwohl es eigentlich eine Bedrohung sein soll, merkt man schon hier, so ganz ernst kannst du das schon auf den ersten vier Seiten gar nicht nehmen. Und diese Wesen machen auf jeden Fall Jagd auf Gothams Einwohner. Und da hast du eigentlich ganz schnell die komplette Bandbreite schon in dem allerersten Kapitel, also vier Ausgaben. Dort taucht schon im ersten, neben Batman, taucht auch schon Damien auf, Batgirl, Satana, der Nikolaus höchstpersönlich. Der ist auch eine krasse Erscheinung. Also, der hat so eine heftige Armbrust, der reitet auf so einem Rentier mit der Lizenz zur Zerstörung. Das ist der Wahnsinn, wie dieses Rentier mit seinem Geweih einfach alles zunichte machen kann. Und auf diesem Tier reitet dann dieser Koloss mit dieser Armbrust. Das, ja, ist schön, spaßig, sollte man aber nicht allzu ernst nehmen. Und wer da wirklich so ein ganz großer Weihnachtsfreund ist und sehr romantisiert an die ganzen Festlichkeiten rangeht, wird schon auf den ersten vier, fünf Seiten komplett verprellt. Der sollte hier
Ja.
absolut die Finger von lassen. Das ist gar nichts.
Ja.
Also, ja.
Ja. Darf ich? Das liegt daran, dass eben Santa hier, der wird in diese Superheldenwelt tatsächlich als auch eine Art Superheld oder Superheldenersatz auch eingeführt. Und er bekommt ja auch eine Origin, die ist so ein bisschen, das hat so Thor-Vibes.
Ja, also ein nordischer Schläger mit Herz.
Ja.
Das trifft.
Ja, voll. Und was ich als großer Weihnachtsfreund tatsächlich sehr charmant fand, war, wie die das umgewandelt haben. Diese ganzen Sachen, die man vom Weihnachtsmann so kennt und von Weihnachten so kennt, wie die das erklärt haben, warum das sich über die Zeit so etabliert hat. Das fand ich, das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich.
Mhm.
Dir offensichtlich nicht, wenn ich dein Gesicht richtig interpretiere.
Naja, es ist so an mir vorbeigerauscht. Also das, ich kann dem Ganzen sowieso wenig oder weniger abgewinnen. Wie schon gesagt, wenn Kinder dabei sind und die Augen da leuchten, dann lasse ich mich gerne auch da mitreisen. Aber ansonsten bin ich da sehr nüchtern. Ja, das hat mich da ein bisschen kalt gelassen. Viel interessanter fand ich, wie der Krampus da aufgebaut wurde. Dass der halt wirklich der Sidekick des Santa Claus ist, beziehungsweise des Nikolaus. Und da kommt dann auch während der Geschichte, wie du anscheinend weißt, nach und nach kommt dann raus, dass da irgendwas nicht stimmt, weil Krampus ist nicht mehr in der Nähe vom Nikolaus. Dann wird er noch von dem armbrüstigen, zerstörerischen Rentier reitenden Nikolaus dann auch nochmal in wunderschönen süßen Bildern auch, ich fand es tatsächlich sehr niedlich, nochmal die Origin des Krampus erzählt, wie er halt dann versucht, immer die Kinder zu erschrecken, wirklich ganz niedlich auch gemacht. Aber naja, irgendwas stimmt halt nicht, wie gerade eben schon gesagt, das fällt auch allen anderen Protagonistinnen auf, weil der Krampus auf einmal komplett Weihnachten ins Chaos stürzen möchte. Und das ist im Grunde die komplette Story. Warum macht er das? Wieso? Weshalb? Passiert das auch? Und aus welchen Gründen? Also da braucht man schon also ganz viel Akzeptanz für Comic-Magie. Und das ist natürlich von vorne bis hinten quatschig ohne Ende. Aber es ist halt auch irgendwie charmant, weil es so viele verschiedene Facetten, Weihnachten, Comic, Action, alles in sich irgendwie vereint, versucht da noch ein bisschen Dramatik mit einzubauen. Das hat bei mir auch gar nicht gefunkt. Selbst wenn da ein bisschen Dramatik eingeflochten wird, das verpufft. Ist aber an sich als Gesamtkonzept ein schönes Verwürfnis. Sag ich mal so, man kann sich damit anfreunden, muss aber davon ausgehen, dass man hier nichts großartig Gehaltvolles bekommt. Und das ist insoweit okay. Denn man bekommt auch durch das Artwork, da haben 4 verschiedene Leute dran gearbeitet, 4 KünstlerInnen, die die Story bebildert haben. Und das ist so einer meiner größten Kritikpunkte, diese Kunstschaffenden, die haben teilweise einzeln, teilweise in Duos, dann nochmal in wechselnden Duos versucht daran, oder haben es einfach nicht nur versucht, sondern sie haben es halt bebildert. Und das ist manchmal schon ein bisschen seltsam, wenn auf einmal 4 Seiten in einem ganz anderen Stil sind und dann der nächste übernommen hat. Das fand ich ein bisschen störend, aber für die leichtfüßige Märchengeschichte kann ich es absolut verschmerzen. Aber ich mag halt eher diesen konstanten Zeichenstil, der dann vielleicht auch einen thematischen Bruch hat. Hier geben wir das mal an andere Kunstschaffende weiter. Dann ist es für mich auch klarer. Aber dadurch, dass hier so viele verschiedene Themen mit drin sind, kann ich es irgendwo auch ganz gut akzeptieren. Ja.
Das muss man natürlich dazu sagen, in den USA sind also 4 US-Hefte und das ist wöchentlich erschienen. Was allerdings auch einen relativ ungewöhnlichen Hype ausgelöst hat. Es war so ein bisschen, glaube ich, so ein Serien-Event quasi. Also das ist unglaublich gut rezipiert worden dann in den USA damals. Als das rausgekommen, ich glaube 23 war das, ne? Genau, 23. Und das ist ziemlich gut rezipiert worden und da haben die sich auch gefreut, aber ich bin da wie du. Ich kann das einfach nicht verstehen, wie man eine Miniserie von gerade mal 4 Heften planen kann und es eine gute Idee findet, dass sich ständig das Artwork ändert. Das ist das, da, also das hat mich auch, wie dich, das hat mich ganz schön geärgert und so. Also der Hauptzeichner, der Michele Bandini, der ist in Italien und da war wohl gerade irgendwo, da gab es wohl dann irgendwelche Probleme da. Und dann haben die halt sich noch Leute dazugeholt, aber das ist auch, der hat ja dann auch vorher schon im Team quasi gearbeitet und so, wo es so denkt, ja, aber dann kannst du es halt so nicht machen. Oder du legst es von vornherein so an und sagst, wir machen halt, in jedem Band sieht es anders aus, weil es zur Geschichte passt oder so. Aber das fand ich schon ganz schön störend, ehrlicherweise.
Ja, genau das. Also aus welchen Gründen das auch immer passiert ist, es ist auf jeden Fall auffällig. Aber wie schon gesagt, durch die verschiedenen Thematiken ist es mal verschmerzbar, weil du hast ja auch, du hast ja so viele Gastauftritte von Hawkgirl, Blue Beetle, Black Canary, Green Arrow und noch andere, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, weil es könnte ja für den einen oder anderen halt doch da mal einen kleinen Spoiler geben. Aber das ist das dann schon irgendwie cool, dieses ganze Geflecht, wie die dann versuchen, gerade in späteren Ausgaben dann die ganzen Monsterhorden irgendwie dann zu beseitigen. Das macht schon Spaß. Und das können alle vier. Also wir haben da Michele Bandini, Trevor Hersing, Steven Segovia und Danny Kim. Und diese vier können gut, und das können sie wirklich alle vier richtig gut, Action rüberbringen. Also übelst dynamisch, kraftvoll inszeniert, und es hat einfach Spaß gemacht. Also die Action in diesem Band finde ich absolut in Ordnung. Wenn nicht sogar über in Ordnung. Also das kann man gerne mal machen. Ja, manchmal neige ich dazu, dann doch ein bisschen gemeiner zu sein, als ich eigentlich möchte. Denn es hat wirklich Spaß gemacht. Und das war auch das, was mich so ein bisschen am Ball gehalten hat. Das waren die zwei Dinge. Die Hintergrundgeschichte vom Krampus und seine Veränderung. Wie das Ganze aufgelöst wird, ist dann auch wieder so... so quatschig, und hätte ich alles nicht gebraucht, dann lass ihn doch einfach mal frustriert sein, weil er einfach keinen Bock mehr hat, immer bloß der Sidekick zu sein. Hätte ich viel mehr nachempfinden können. Genau, und das bringt mich dann, glaube ich, auch zu dem, was ganz zum Schluss, und das ist gar kein Spoiler, ganz zum Schluss wird dann gefragt von Nikolaus selbst, wieso bringe ich denn Geschenke? Und das fand ich einen ganz tollen Moment. Das passiert auf nicht mal an der Seite.
Ja.
Da fragt Nikolaus, warum bringe ich denn Geschenke? Und jeder der großen, etablierten Helden und Heldenfiguren darf nochmal was Kleines dazu sagen, aus seiner persönlichen Sicht. Da kommen dann bestimmte Persönlichkeiten dann auch nochmal zu Wort, und das war einfach schön, aus der Sicht nochmal zu nehmen, warum bringt denn der eigentlich Geschenke? Und das fand ich, das ist so der Weihnachtsspirit, der das Ganze dann so schön abgerundet hat. Ne? Die ganze Action vorne ran. Das fand ich ganz cool, wenn die halt auch alle darüber schwadronieren können, was für sie eigentlich persönlich so Weihnachten bedeutet. Das fand ich wirklich einen ganz schönen Abschluss. Weil das keine Überraschungen irgendwo, würde ich behaupten. Oder hast du irgendwo dich mal überrascht gefühlt? Du hast es ja schon gelesen.
Ach, na, ich mochte es so, ich war von Elementen überrascht. Also was es auch so ist, dass da so manche Konzepte, die man so aus der DC-Welt kennt, plötzlich anders erklärt werden. Das kam zwei, dreimal vor. Das fand ich schon schwierig tatsächlich, vor allem, wenn man so denkt, das ist jetzt Continuity. Und auf der anderen Seite, was manchmal aber auch so, fand ich schön, also es gibt ja relativ viele Anspielungen auf Weihnachten, und dann gibt es aber eben auch Sachen, die auf DC-Sachen, die man so als Fan, wenn man so mitliest, das so kennt. Und hier gibt es ja auch so Sachen, die man aus den Filmen kennt. Also Superman landet einmal so mit diesem Cavill-Landemanöver, da hebt es fast die Züge aus den Gleisen. Oder die Bathöhle ist hier ganz besonders. Und ich weiß nicht, ob ich das schon in meinem Comic gesehen habe. Und sowas hat mich eher überrascht. Das fand ich ganz nett. Und ich habe ja immer so eine Hassliebe mit diesen magischen Figuren. Satana hast du ja schon genannt. Und Satana kommt ja hier mit vor, und die hat eine tolle Rolle. So, und wie die da auch so mitmacht, und du hast ja auch gesagt, dass Damien vorkommt, wie auch die Dynamik mit Batman, die spielt dann auch in dem zweiten Band dann nochmal eine Rolle. Das ist tatsächlich ganz schön, und zum Schluss gibt es ja auch so ein bisschen Zuckerguss noch, und das kann der Band, der ja da tatsächlich eher sehr modern daherkommt, ganz gut vertragen, fand ich so. Und eine Sache, die erzähle ich trotzdem. Ja. Das spoil ich trotzdem.
Ich bin gespannt.
Der Weihnachtsmann oder Santa, der weiß bestimmte Sachen.
Ah, ja, natürlich. Ja, klar. Okay, aber das kann man, das ist ja kein Spoiler.
Das kann man doch sagen, ja, genau.
Ja, möchtest du sagen? Fantastisch.
Ja, gerne, weil man merkt hier, ja, wahrscheinlich ist es doch der echte Weihnachtsmann. Denn der weiß Dinge über die Helden auch, nämlich deren Identitäten und auch, wo die gewohnt haben und das, was sie sich gewünscht haben im Alter von irgendwann. Und das ist witzig. Es ist jedes Mal, es kommt oft vor, es ist eine Art Running Gag, und es ist jedes Mal witzig. Und es ist auch jedes Mal witzig, wenn Leute auf ihn reagieren und sagen, das ist er ja wirklich.
Und das stimmt. Und gerade wenn man in Damiens verdutztes Gesicht gucken darf, der sonst immer ne, so erwachsen nicht nur tut, sondern irgendwie auch sein muss. Und auf einmal ist er dann doch wieder Kind. Und das ist schon ein bisschen bezaubernd. Ja.
Ja.
Also da glaube ich, würde ich auch gerne zum Fazit kommen von meiner Seite aus. Ich glaube, dass Batman und Santa Claus, Stille Nacht, blutige Nacht, ist für Comicfreunde ein echt cooler Mix zu Weihnachten. Man hat ja ein bisschen Batman, da super viele Gastauftritte mit bekannten Figuren und ganz actionreiche Geschichte. Zwischendrin hast du nochmal so ein bisschen weihnachtlichen Brauchtum und dann hast du diesen heidnischen Gegensatz noch dazu. Es nimmt sich alles nicht ganz so ernst und am Ende wissen wir, glaube ich, alle, dass sich alles in weihnachtlichem Wohlgefallen auflösen wird und dem sollte man sich auch bewusst sein. Und ja, also ich würde da, glaube ich, ganz guten Herzens 3 von 5 Batheads geben. Glaube, das ist solide und für 16 Euro im Softcover, also dazu muss man sagen, es ist eine Neuauflage von Panini, ne? Gab es schon mal letztes Jahr, aber für dieses Jahr, für 16 Euro, glaube ich, macht man nichts verkehrt. Kleine Kaufempfehlung von meiner Seite aus für die Geschenkeliste.
Genau, wenn man es mag, also auch so vor dem Hintergrund, wie du es jetzt gesagt hast, dass es sich nicht zu ernst nimmt, würde ich auch sagen, also das, was ich sehr gelungen fand hier, ist diese Verquickung von, wir erzählen jetzt eine Art Superhelden-Origin über den Weihnachtsmann und verknüpfen das aber mit diesen alten, bekannten Traditionen. Das ist, finde ich, sehr gut gelungen. Jeff Parker ist übrigens einer der wenigen, ich höre ganz viele, also Interviews mit Comic-Schaffenden. Und Jeff Parker ist einer der wenigen, die mir immer so im Gedächtnis bleiben, weil das ist einer der entspanntesten Typen, die es gibt. Ich glaube, der nimmt sich selber nicht so ernst und das so drumherum und dann nimmt er eben auch wahrscheinlich seine Arbeit oder die Inhalte von seinen Arbeiten nicht so ernst. Der hat ja auch in dieser, der war ja vor allem an der 66er, Batman 66er Serie beteiligt.
Der hatte auch mal, also ich finde, der hat ganz viele Eisen im Feuer gehabt, sagt man. Der mischt immer irgendwo mit, der ist ja von X-Men zu Hulk, der hat noch ganz eigene Kreationen gemacht und was du gerade gesagt hast, auch die 66er Batman Inkarnation, die hat er dann auch auf jemand anders treffen lassen, der hat sich ganz, ganz breit aufgefächert.
Da muss man auch immer gucken, was der da gemacht hat, weil der eigentlich mal als Zeichner angefangen hat und jetzt eigentlich fast nur noch als Autor tätig ist. Ja, ich mag diese Darstellung von Santa Claus. Irgendwie, die bringt irgendetwas in mir zum Klingen, auch wenn das quasi so eine übermächtige Heldenfigur ist. Also Dan Mora, der die Cover gezeichnet hat, die natürlich wieder alle wunderschön aussehen, der hat den ja entworfen quasi und hat ihn ursprünglich noch viel größer gezeichnet, wo dann Jeff Parker gesagt hat, nee, das musste, also der muss schon irgendwie mit den Leuten reden können, ne, dass sie quasi nicht immer gegen eine Brust reden müssen oder so. Ich mag auch die Verquickung mit, wie hängt denn eigentlich Batman mit Santa Claus zusammen? Das muss man dann lesen. Und ich muss sagen, das ist in mir gewachsen. Ich mochte am Anfang diese ganzen kleinen Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Dann dachte ich zwischendrin so, das ist eigentlich auch alles Quatsch. Das kann man eigentlich nicht gut bewerten. Und dann so eben hat sich das in mir entwickelt und ich habe gedacht, doch so schlecht war das nicht und es passt auch gut zu Weihnachten und habe dem auch 3 von 5 Sternen gegeben. Batheads, ja.
Na siehst du, da sind wir doch über eine. Aber man muss tatsächlich das Ganze, man muss es einfach zulassen.
Ne? Ja, voll. Also du musst das, genau, wenn du das damit nichts anfangen kannst mit dem Thema oder und dass das auch Batman heißt, ist ja auch zum Totlachen, weil da kommen relativ viele Helden vor.
Aber die Momente, die Batman hat, ne, ist ja immer noch irgendwo ein Batman-Comic, da sind so zwischen den Zeilen sind so viele, sage ich mal, existenzielle Dinge, gerade in der Beziehung Batman-Damian mit drin, die man so dazwischen lesen kann, die fand ich auch richtig gut.
Ja.
Dazu müsste man halt noch ein bisschen Vorkenntnisse haben.
Ja. Aber eine Frage habe ich an dich noch. Ich habe es mir den Kopf zermartert, ich komme einfach nicht drauf. Ich habe auch bei The Long Halloween nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, das ist da drin. Am Anfang in diesen Comics, kann ich wirklich gleich sagen, sind die ersten Seiten. Da werden Weihnachtssänger angegriffen von diesen Fledermausfiguren.
Ja.
Wo haben wir das denn schon mal gesehen? In einem anderen Comic? Ich könnte schwören, wir haben den miteinander besprochen und ich komme nicht mehr drauf. Das kommt mir so bekannt vor, dieses, und dass auch Damien dabei ist.
Meine erste Intuition ist, also das ist natürlich auch immer eine Empfehlung, glaube ich, von uns beiden. Batman One Bad Day, Mr. Freeze von Gary Duggan. Es sind nicht die ersten Seiten, aber glaube, das müsste hier, hast du zweite, dritte, vierte, fünfte oder so sein. Und da sind tatsächlich die Singenden in der Schneegasse oder auf der Schneestraße und dann passiert auch ein Mord.
Genau, also, dann ist das das.
Normal.
Oh, danke. Aber es sieht so ähnlich aus. Also ich hatte diese Gasse dann plötzlich wieder im Kopf und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wo habe ich das denn schon mal gesehen?
Ja, genau, hast du ja nicht ohne Grund gehabt, denn meine erste Assoziation ist halt genau das gewesen.
Danke.
Immer gern.
Nun, gucken wir mal. Das war so erfolgreich in den USA, dass die gesagt haben, das machen wir doch nächstes Jahr gleich nochmal.
Ich weiß immer noch nicht, warum das so erfolgreich ist, aber es kann sein, dass die Mentalität. Ne? Gut, ich bin gespannt. Das erste Band hast du ja schon gelesen. Das zweite Band jetzt auch. Mach mich heiß, dass der Schnee schmilzt.
Tja, das war schön gesagt, aber ist meiner Meinung nach nicht zu erfüllen.
Weihnachten fällt aus, okay.
Ich habe lange danach gesucht, warum Jeff Parker gesagt hat, ich schreibe diese Art von Geschichte und habe also herausgefunden, dass sich das ergeben hat und das ist wild, wirklich. Dass die Idee für, wer sind jetzt hier die Bösewichte und warum ist es so? Also wir sind jetzt beim zweiten Band natürlich, ne? Das ist
Ode Schreckliche.
Heißt im Original, da hieß ja der erste Batman Silent Night, ne?
Mhm.
Und hier ist es Silent Night Returns.
Oh, ne?
Große
Fußstapfen im Schnee.
Ja, das ist auf keinen Fall zu erfüllen.
Ja, aber warum macht man denn sowas? Also man muss sich doch bewusst sein, dass wenn ich auf sowas anspiele, entweder parodiere ich das oder ich lasse es von vornherein.
Ja, also ich weiß, das hat tatsächlich mit nichts da drin zu tun, aber es kommt dann auch noch eine Figur vor, die Silent Night heißt. Das führt das Ganze sowieso dann nochmal ad absurdum. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Ja. Und Jeff Parker hat gesagt, in dem letzten Heft von Stille Nacht, blutige Nacht, so wie es bei uns halt heißt, ne, gibt es ja einen starken, das hatten wir gesagt, einen Wechsel des Zeichnerteams. Und das Zeichnerteam hat da Figuren anders gezeichnet, als das vorher Michele Bandini gemacht hat. Wir sind immer noch im ersten Band. Und da hat sich der Jeff Parker gedacht, weißt du was? Da tue ich einfach im zweiten Band so, als wäre das Absicht gewesen. Das hat er echt gesagt.
Hä?
Als hätten diese Figuren dann auch nochmal eine Art Hintergrundstory. Genau, ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen, ich würde ein bisschen was spoilen. Aber das, wo ich so denke, nee, das ist schon mal kein guter Anfang für eine Story. Und genauso wird es dann auch.
Mhm. Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, die verschiedenen Zeichenstile versucht er zu begründen.
Das ist quasi sein Ausgangspunkt. Also im Grunde, der geht dann nicht drauf ein und sagt, übrigens, im letzten Heft waren die Zeichenstile anders, das wäre ein totaler Meta-Mindfuck. Das macht er natürlich nicht. Und der wird ja auch nicht Meta, das ist ja auch schön, das war ja auch schon im ersten Teil nicht so und hier ist ja auch nicht, also so die vierte Wand bleibt ja immer so bestehen, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Okay.
So. Und ist aber seine Ausgangslage dafür, wer werden die Bösewichte im zweiten Teil sein? Das sind die anders gezeichnet sind.
Ah, okay. Gut, also
und
einmal
ich muss sagen,
geduscht, verstehe. Voll.
Und ich muss sagen, es ist mir gar nicht aufgefallen. Es wäre mir gar nicht aufgefallen.
So uninteressant ist, also erklär's doch nicht, mach doch einfach.
Naja gut, ich habe ja gesucht extra danach, ne, was hätte ich danach nicht gesucht, hätten wir das nicht gewusst und wir wären jetzt auch weitergekommen, aber dann erklärt sich mir eben, warum der Band so ist, wie er ist. Also, der hat jetzt hier 5 US-Hefte bekommen, durfte also ein bisschen eher anfangen. Hier ist der Hauptzeichner nicht Michele Bandini, der kommt dann später aber natürlich wieder dazu. Sondern der Hauptzeichner ist Lukas Kettner. Kannte er so von Image. Und dann, genau, der Band kostet bei uns übrigens auch 16 Euro, obwohl da 5 Hefte drin sind. Fair. Und hat insgesamt 120 Seiten. Und jetzt denkt man, okay, jetzt geht es halt irgendwie weiter oder es gibt halt eine weitere Geschichte und das ist eher so. Also es gibt jetzt quasi eine zweite Geschichte mit den Sachen, die schon gesetzt sind. Also ich würde den zweiten Band nicht empfehlen, wenn man den ersten nicht gelesen hat.
Das ist ein bisschen schade.
Also es gibt eine kurze Erklärung. Was soll das hier? Was ist hier mit dem Weihnachtsmann los?
Was? Warum liegt hier Schnee? Warum
ja,
hat
genau.
Er eine Mütze auf?
Genau, warum genau so? Und wie hängt das zusammen? Der kommt dann halt auch nicht gleich auf den ersten Seiten mit dazu und so. Aber ja, das macht einfach mehr Sinn, wenn man den ersten Band gesehen hat. Und dann macht es auch mehr Sinn, dass das hier, also hier ist es noch mehr eine Farce zu sagen, das ist ein Batman-Comic. Also was hier abgerufen wird an Figurenfülle und an Charakteren, die da noch mitmachen, das ist schon feierlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben auch bald nicht mehr.
Aber worum geht's denn? Was ist denn passiert? Was ist denn die Ausgangslage? Also ich finde es erstmal sehr seltsam, weil im ersten Band ist ja schon nicht so viel passiert, dass man eine Art Fundament hätte, darauf aufzubauen. Also,
es erscheint ein Bösewicht und der raubt den Menschen auf dem ganzen Globus, der saugt denen die Lebenskraft aus. Und dann sagen sich die Helden, na, was ist denn da los? Und dann findet man raus, ja, das ist was ganz Magisches aus einer ganz anderen Zeit, nämlich von, ja, das kann ich schon sagen, so aus der Zeit von Camelot, ne, König Artus und so weiter. Und das kann ich auch sagen, weil da nämlich hinten auf dem Cover mit drauf ist, wer war denn, kennen wir eine DC-Figur, die in Camelot mit dabei war? Das ist schon ein bisschen deeperes Wissen, ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Jemand, der verflucht wurde.
Ist es eh immer Flash gewesen, also von daher.
Nee. Verflucht wurde von Merlin, ist einer der magischen Figuren.
Nee, da hänge ich gerade immer noch bei dem reimenden Dämon, aber der meint.
Und genau der ist es. Na, der ist es ja genau der.
Nein. Oh, bitte. Okay.
Jetzt muss ich sagen, ich komme nochmal zum Dämon, aber ich muss sagen, wie der hier eingebunden ist, ist in Ordnung. Und es ist auch, das gehört zum guten Teil.
Ernsthaft?
Weil ja diese Origin, die Origin des Bösewichts, hängt zusammen mit Jason Blood. Und da wird auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie kommt es denn da zu Etrigan und so und was ist mit Jason Blood und der ist auch gar nicht so überrepräsentiert da drin, weil wie gesagt, es gibt hier eine Fülle an Figuren, von daher ist es eigentlich der kann gar nicht lange stattfinden und es tut er auch nicht und die Geschichte an sich, die Origin ist eigentlich auch ganz schön, aber man braucht hier schon wieder so eine gewisse Vorliebe fürs Fantasy-Genre, ich finde noch mehr als vorher und für die magischen DC-Charaktere. Ne? Und wie gesagt, auch der Etrigan kommt wieder vor und der reimt, wie das immer so ist, immer dann, wenn es gerade zur Story passt.
Es gibt so wenige Figuren, mit denen du mich so ein bisschen abschrecken kannst. Aber dieser Etrigan, der hat es noch nie geschafft, mich wirklich einmal herzlich kontextmäßig zu umarmen.
Ja, und es gibt hier wieder die gleiche Schwäche wie immer. Der reimt immer dann, wenn er es gerade machen soll. Und dann macht er es zwischendrin nicht. Dann habe ich kurz gedacht, vielleicht liegt es ja auch an der Übersetzung. Vielleicht geht es ja auch einfach nicht zu übersetzen. Und nee, wird dann auch zwischendrin erklärt, du reimst doch gerade gar nicht. Und dann sagt er, ja, ne? Und dann macht er, und als Antwort gibt er einen völlig sinnfreien Reim. Da habe ich wirklich gedacht, ich schmeiß das Heft an die Wand. Genau. Aber nochmal, Etrigan ist hier nicht, das ist hier nicht das Problem. Und wie gesagt, diese Jason-Blood-Geschichte, wie das miteinander verknüpft ist, auch mit diesem Gegner. Und das ist auch toll gemacht. Das ist so einer der Gegner, die so in diesen frühen Brave and the Bold-Heften mit drin waren. Ich würde sogar sagen, im ersten. Auch interessant erstmal. Ne? Was hier wirklich problematisch ist, ist, dass die Stimmung nicht konsistent ist. Also insgesamt wirkt das Ganze zu Beginn so ernsthafter. Und dann ist es umso störender, wenn es da plötzlich zu so einer Albernheit gewechselt wird. Also da gibt es dann nochmal eine Szene mit Krampus. Naja, also das, ja, Spoiler, also das würde ich dann nicht machen. Dann gibt es auch mal wieder so Dickens-Zitate zwischendrin. Und dann zum Ende hin häufen sich aber so die Witzchen. Und es ist wirklich nichts anderes. Und dann weiß ich wirklich nicht, was das soll. Und deswegen, aus diesen ganzen Gründen, fand ich das doch recht unrund. Und dann das Ende, och. Also das stimmt dann vieles nicht mehr. Also das hat auch viel mit der Darstellung von Superman zu tun, glaube ich. Der war ja in dem ersten Band so ein bisschen naiv, ne? Wenn wir es mal so sagen, so ein bisschen dargestellt.
Ja, gut, glaube ich, wäre mein lieberes Wort, aber ja.
Ja, aber hier ist er dämlich und dümmlich. der hat selber immer nur die Idee, irgendwo drauf zu hauen und dann muss er ständig noch gesagt bekommen, was er machen soll. Also ganz schlimm. Also, das habe ich wirklich, ich habe noch nie so Superman so oft gesehen, tatsächlich. Also auch Batman ist hier wieder on point, also wenn was kommt und dann gibt es auch noch mal wieder Szenen mit Damian, wieder schön gemacht und so, aber Superman, also Jeff Parker muss Superman wirklich sehr hassen.
Oder nicht, hallo, ich bin ein Superman.
Ja, also das ist wirklich, da denke ich so, und dann guckt er so und sagt, ja, weißt du, dann guckt der Batman so an, wo du denkst, Digga, da sind Kinder mit dabei, sind auch Kinderhelden quasi mit dabei, die irgendwie besser reagieren auf, auch wenn Batman Befehle gibt und so. Also das ist unglaublich. Naja. Ein Gutes gibt es hier allerdings. Wie gesagt, auch hier gibt es wieder mehrere Zeichner, aber es wirkt insgesamt konsistenter. Das fällt im letzten US-Heft aber auch wieder ab. Aber insgesamt ist es schon schöner und klar gezeichnet. Sehr interessantes Lettering übrigens. Also das ist mir richtig aufgefallen zwischendrin. So, da gibt es dann noch Figuren, die dann irgendwie auftreten und Dinge, die nicht so ganz klar sind. Wo kommen denn da jetzt Stimmen her und so? Das ist schön gemacht. Durchs Lettering eben, da hast du nochmal so ein bisschen, das wirkt ein bisschen dynamischer. Aber ja, insgesamt ist das alles sehr unausgegoren. Und schließlich auch, also es war auch unheimlich langweilig.
Oh.
Also zwischendrin gibt es so eine History Lesson. Und bis dahin war ich mehr oder minder ja, gebannt dabei. Du musst ja wissen, worauf du dich einlässt. Das ist wie beim ersten Band. Aber danach, nach dieser History Lesson, geht es nur noch bergab. Und zum Schluss habe ich mich wirklich sehr, sehr gelangweilt. Und dann habe ich dieses Oh, du Schreckliche tatsächlich auch als den Titel für mein Leseerlebnis da wirklich empfunden. Als schlimm, wirklich.
Also ich finde auch, das Wort Langeweile für einen Comic, das ist schon sehr mächtig. Also ist schon bitter.
Also ich weiß nicht, das muss ich, ein Zwölfjähriger, glaube ich. Ein Zwölfjähriger, das ist Ziel. Das ist das Zielpublikum.
Vielleicht ist es ja wirklich auch, wenn das so erfolgreich war, der erste Band hier, Stille Nacht, Blutige Nacht, wie es bei uns heißt, vielleicht sollte das auch nochmal ein bisschen breiteres Spektrum ansprechen. Aber da kannst du halt auch nicht Adrian reinhauen. Das funktioniert dann halt auch wieder nicht.
Ja, aber ich habe ja schon gesagt, ich bin ja relativ ambivalent, was diese magischen Figuren betrifft bei DC. Das können gut, richtig gute Geschichten sein, aber eben auch nicht immer. Und dann habe ich keinen Bock mehr. So. Und die sind hier nicht das Problem, obwohl da wirklich, du hast eine ganze Seite überfüllt mit den ganzen magischen Figuren aus der DC-Welt. Und du denkst, oh krass, das kann nicht gut werden. Und das ist nicht das Problem. Es wird zum Ende hin und es wird so durcheinander, dass ich dann wirklich zurückblättern musste. Musste gucken, was ist denn das jetzt? Dann gibt es so ein Stilmittel plötzlich, da werden so Reime gemacht. Dann habe ich in dem ganzen Heft gesucht und habe gedacht, warte mal, ist das jetzt einfach, wer ist das? Wer spricht da? Also war das vorher schon drin? Nee, das war in den vorherigen Heften nicht drin. Da wird so getan, als wäre das schon, da gibt es dann so eine Einleitung und du denkst, hä? Was? Wo kommt das jetzt plötzlich her und so? Und dann gibt es wieder so zwei, drei Sachen, die ganz in Ordnung sind. Aber am Ende ist das wirklich ein sehr platter Comic.
Schade.
Ja. Und da kann ich direkt sagen, 1,555.
Ich habe mich richtig geärgert. Lange nicht mehr.
Habe mich richtig geärgert, ja.
Das ist richtig bitter.
Und da sind Sachen drin, also auch, es gibt wieder schöne Anspielungen auf den Weihnachtsmann oder diese Santa-Mythen und so. Die gab es im ersten Teil noch nicht. Das wird hier dann auch nochmal ausgebaut, auch wieder schön gemacht und so. Dann kriegt Santa, der kriegt dann noch Unterstützung. Das ist auch irgendwie eine interessante Idee. Was soll denn das sein und so? Alles interessant, sehr schön gemacht. Eigentlich hat Parker tolle Ideen und dann wird es am Ende so ein 80er-Jahre-Trickfilm-Episode. Das ist nicht gut.
Sehr, sehr schade.
Tut mir leid. Eigentlich, man sagt ja, ne, Ending on a High Note, aber das habe ich nicht versaut.
Nee, das war dann der dümmliche Superman wahrscheinlich.
Ja.
Aber da bin ich ja tatsächlich dankbar, dass ich mit der Neuauflage des ersten Bandes gestartet bin.
Ja.
Weil jetzt gerade eben, wo du nämlich auch nochmal gesagt hast, hier die Mythen und so aufgegriffen, ich habe auch einige Dinge absichtlich weggelassen. Da war bloß noch der Hinweis, es gibt auch noch Elfen, die werden auch im ersten Band noch ein bisschen thematisiert. Das war auch ganz schön, auch die Werkstatt und sowas. Also da kriegt man schon ein bisschen was mit.
Mhm.
Aber wenn du halt natürlich so ein Potpourri an Ideen hast, die nicht zusammengreifen wollen, das ist traurig. Und 1,5 von dir ist, das ist ein Kündigungsgrund, würde ich sagen.
Na, zumindest eine Abmahnung.
Ja, ist ja Weihnachten. Da wollen wir es ja
Ja.
nicht übertreiben, ne?
Also, ja, auf meiner internen Liste ist 1,5 schlecht.
Schade, aber
Na?
wir haben immerhin 1,5 Empfehlungen aussprechen können. Das ist Stille Nacht, blutige Nacht und Batman One Day, Mr. Freeze nochmal. Für die, die es immer noch nicht gelesen
One bad
haben.
day, ja. Das stimmt.
Wahnsinn, immer noch
Toller, toller
grandios.
Comic, absolut.
Gibt es nichts einzuwenden. Und dann haben wir natürlich noch den Schmutz. Oh, du Schreckliche. Aber gut, kann passieren.
Ja,
Warum
ich bin
fallen wir,
gespannt.
Bruce?
Damit wir im Schnee Engel machen können.
Ja, oder bessere Comics schreiben. Wir werden mal sehen, was der
So,
gute Mr.
ich
Parker so von sich gibt.
gehe davon aus, dass die 2026 einfach weitermachen.
Ich fände es tatsächlich ganz nett. Also ich finde tatsächlich auch die Idee,
Ja.
mit Santa Claus einfach so eine kontinuierliche, auch nur einmal im Jahr. Das reicht völlig aus. Man muss ja nicht gleich wieder ein komplettes Universe draus stampfen. Einfach nette Geschichten, vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, in dieser Mythologie, in diesen Legenden bleiben, sich dort bewegen und manchmal vielleicht auch nur ein paar DC-Figuren reinholen und nicht die komplette Bandbreite, was man halt so hat. Weil da wird's halt dann auch schnell, wie du ja schon gesagt hast, viel zu Fülle.
Vielleicht auch wieder auf 4 Hefte runtergehen.
Ja, ohne möglich. Na, wenn man was zu erzählen hat, dann kann man es ja auch gerne auf 5 Hefte strecken, aber nur Ideen zusammenwürfeln bringt halt nichts.
Ja, das waren die Geschenke, die wir. Das ist im Grunde so ein bisschen auch wie Weihnachten früher war, oder? Man hat ausgepackt und hat was ganz anderes erwartet und gedacht, oh. Und das
Mach dein
andere,
zufriedenes Gesicht.
genau. Und das andere, das hat man auch nicht erwartet, war aber schön. Ne? Ist zufrieden.
Oh.
Genau.
Und manchmal sind es ja auch nur die kleinen Sachen für 16 Euro
So
mit
ist es.
120 Seiten. Das soll ja manchmal auch schon reichen.
So ist das. Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht verschreckt. Wir ziehen uns jetzt nochmal zurück in unsere Weihnachtslounge und genießen
Klar.
bei Glühwein oder Punsch noch ein bisschen.
Zimtsterne.
Ja. Oder Stollen.
Oh, da habe ich letztes Jahr für mich Mandelstollen entdeckt. In so ganz kleinen Häppchen vertrage ich den. Ansonsten mir eh alles zu süß. Das ist wahrscheinlich auch so eine leichte Abneigung, die ich gegenüber Weihnachten habe. Es muss immer alles so viel Süßkram. Das ist irre. Völliger Wahnsinn.
Ja,
Das ist so ein
und bevor,
Kartoffelsalat.
genau, und bevor ihr wahnsinnig werdet von unserem Side-Talk,
Wir
wünschen wir euch
dürfen
einfach
nicht
noch ein
mit
paar.
Hunger aufnehmen, glaube ich.
Nee, genau. Wünschen wir euch noch ein paar schöne Feiertage. Wir ziehen jetzt die Weihnachtspantoffeln wieder an, setzen uns an den Weihnachtsbaum und lesen noch ein paar Comics. Ihr habt vielleicht auch noch die Möglichkeit. Ja, und dann lesen und sehen wir uns demnächst.
Vielen Dank für eure Zeit und alles erdenklich Gute und Gesundheit für alle Tage, dieses Jahr und auch für das nächste.
Bis bald.
Oh, das wird ein Schnittgewitter.
Für uns beide.
Ja, genau. Das
So,
ist ja
oder?
auch der Sinn des Weihnachtsfestes, ne? Ein Geben und ein Nehmen. Ne? Achtung, 3, 2, 1 und. Grüße gehen raus an Lord Rico.
Sapperlot.
Oh. Ja, bitte, was ist?
Ja, bitte? Was ist?
Ich dachte, mit dem Verschlucken wäre das schon ganz natürlich gewesen. Ich hab wie gesagt.
Ja, bitte? Hör mal, wer hat denn Geburtstag? Meine Mutter.
Okay, pass auf. Also. Der Pfeifenheiniger ist wirklich fantastisch. Bist du bereit?
Das weißt du nicht. Pass auf, da kommt eine große Steinkugel auf uns zu.
Kannst du jetzt nochmal schön selber machen.
Hey, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Oh, wow. Schön, Pierre, dass du auch wieder da bist.
So, jetzt so, aber. Jetzt also, probier's doch nochmal.
Also, jetzt weichen wir nicht mehr vom Skript ab.
Uns hört doch sowieso niemand zu.
Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.